Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und heute bei mir zu Gast ist der Leonard Merkhäuser. Schön, dass du da bist, Leonard.
Hallo Alexandra, vielen Dank dir.
Lieber Leonard, du bist Arzt, aber auf deinem Berufsweg durch die Beratung Startups und jetzt bei Tandem Health gelandet. Wie würdest du so deinen Weg beschreiben, wenn du einen Satz dafür hättest?
Interessiert daran, was Positives im Gesundheitssystem zu bewegen.
Wann hast du gemerkt, dass so Medizin eher so das ist, dass das System dich interessiert, so mehr so strategisch als jetzt, also wirklich immer am Patienten zu arbeiten? Wie kam das?
Ich glaube, die Einsicht kam schon während des Studiums.
Ja.
Ich habe gemerkt, dass es viele Punkte gibt, in denen das Krankenhaussystem nicht optimal funktioniert hat. Wenn man als PJler oder auch als Student lange da sitzt und sag mal Diagnosen aus Vorbriefen copy-pasten muss, um den neuen Brief zu erstellen, oder wenn man teilweise während meines PJs, das ich in vielen verschiedenen Ländern auch gemacht habe, gesehen habe, wie die Zustände sind, dass wir stundenlang auf den nächsten Patienten im OP gewartet haben, wo ich mir gedacht habe, wenn man hier was an der Organisation ändern könnte, dann würde man deutlich mehr Patienten helfen, als ich das alleine tun kann als einzelner Arzt. Das Arztdasein oder die direkte Patientenkommunikation oder Behandlung macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Ich finde es super, es gibt super viel zurück, wenn man jemandem helfen kann und das meistens ja auch nur mit, ich sag mal, relativ wenigen Informationen über ein Gespräch und vielleicht eine kleine Intervention. Habe aber dann doch gemerkt, dass ich gerne mehr erreichen würde und glaube, dass da eben die Digitalisierung oder auch die Veränderung des Systems und das Drehen an den, ich sag mal, größeren Rädchen zielführender ist.
Wobei man muss ja sagen, auch mehr erreichen kann man auch mit allen Menschen. Auch man kann allen Menschen sehr, sehr viel erreichen, aber aus einer anderen Perspektive sozusagen. Und da sieht man mal wieder, du hast das gerade so schön beschrieben, es ist gar nicht sozusagen der Patientenkontakt oder der Beruf, der da viele frustrierend sehr empfinden und sich das in Frage stellen. Warum soll ich da irgendwelche Diagnosen abschreiben und diese Sinnhaftigkeit dahinter fragen, ja, was da für Zeit verschwendet wird? Du hast gesagt, du warst in anderen Ländern und hast da andere Beispiele gesehen. Gibt es da irgendwie ein Land, wo du gesagt hast, meine Güte, so kann es also auch gehen?
Ich glaube, ich war sehr, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich sehr viele Auslandserfahrungen während meines Studiums sammeln konnte. Ich habe teilweise also meine Heimatuni war Heidelberg, habe aber teilweise in Frankreich, in Italien und dann in Südafrika und in der Schweiz praktiziert und studiert. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war ein Patient, eine Patientin in Südafrika. Dort war ich in der Traumatologie, in der Orthopädie. Und die Wartezeit für eine Knie- oder eine Hüft-TAP, also ein Ersatz, ein künstliches Kniegelenk oder ein künstliches Hüftgelenk, dort im Public-Sektor sind 4 Jahre. Das heißt, die Leute kommen zu einem mit Schmerzen und 4 Jahre lang muss man die dann mit Schmerzmittel versorgen. Und ab einem gewissen BMI wird auch nicht mehr operiert. Das heißt, durch die wenige Bewegung nehmen die dann irgendwann zu, bis man vielen dann im Endeffekt sagen muss, ja, die OP, diese OP-Zeit ist kostbar. Wir verwenden die auf die Patienten, die einen besseren Outcome haben. Wir wissen, sie müssten erstmal abnehmen. Das hat mich zutiefst betroffen. Und gleichzeitig habe ich bei den OPs natürlich mitgeholfen und habe dann aber auch gesehen, dass die Prozesse sehr, sehr ineffizient waren. Wir wollten, ich sag mal, 8 OPs pro Tag machen und haben meistens so 4 oder 5 geschafft. Einfach weil sehr, sehr viele Leute zwar im OP, ich sag mal, vorhanden waren an Personal, aber nicht so richtig lief und wir teilweise bis zu 1, 2 Stunden auf den nächsten Patienten warten mussten,
Also das war
was
jetzt
für
in
mich total
Südafrika.
unbegreifbar war. Das war in
Das war
Südafrika.
okay, das ist ja jetzt ein Negativbeispiel, ne? Sozusagen, wie es nicht laufen soll. Und ich glaube, da sind die Deutschen ja schon ein bisschen besser. Aber ich meinte eher so in die andere Richtung gehend, also in Richtung so, oh, so kann es auch gehen.
Weise, wenn man in demselben Land in den privaten Sektor geht, dann stehen dort unten im Keller die MRTs, so wie wir in Deutschland Röntgenbilder machen. Und wenn man dann dem Patienten sagt, ja, sie machen MRT und dann sehen wir uns wieder, war ich ganz überrascht, dass die, ich sag mal, nach 10 Minuten beziehungsweise 15 Minuten wieder hochkam, weil das MRT vom Knie gelaufen ist. Und das ist ein, ich sag mal, ein strukturelles Problem. Im privaten Sektor liegt da das meiste Geld. Aber auch die beste Organisation. Aber das war für mich ein Punkt, wo ich sagen wollte, okay, mit guter Organisation kann man eben sehr, sehr viel erreichen. Damit habe ich mich entschlossen, zwar noch selber in der Gynäkologie zu arbeiten später, um auf jeden Fall das in Deutschland auch zu sehen, ob es genauso ist. Und natürlich ist es nicht ganz, ich sag mal so, in Anführungszeichen Hanebüchen, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, dass man 2 Stunden auf den nächsten Patienten, die nächste Patientin wartet. Aber es gab auch sehr, sehr viele Punkte, wo ich gesagt habe, das könnten wir eigentlich viel, viel besser. Die Software, da kann das meistens mein iPhone deutlich besser. Und wenn man dann was als Assistenzarzt anmerkt oder sagt, hey, wir könnten das doch eigentlich auch so machen, das würde wahrscheinlich besser laufen, kriegt man meistens zu hören, das haben wir schon immer so gemacht, mach das bitte weiter so. Und dann kam irgendwann der Entschluss zustande, zu BCG zu gehen, in die Unternehmensberatung eben genau solche Probleme dann auch mitlösen zu können.
Das ist nämlich ein Thema, also das kann ich nur bestätigen, was du sagst. Wenn man in diesem Gesundheitswesen oder Krankheitswesen oder wie man es auch immer nennen mag, lange arbeitet, dann merkt man irgendwann gar nicht mehr diese ineffizienten Prozesse, weil es halt schon immer so war und keiner es halt auch irgendwie anders macht. Das heißt, man sozialisiert sich in einem System, was nicht rund läuft, ne? So, um es mal so auszudrücken. Und nur vom Blick von außen kann man das überhaupt noch irgendwie anders wahrnehmen. Und das war wahrscheinlich auch dann der Weg für dich daraus. Was würdest du denn sagen, ist so, was hast du aus der Klinikzeit für dich mitgenommen und was würdest du sagen, hast du hinter dir gelassen jetzt mit deinem Rundumblick?
Was habe ich mitgenommen? Ich glaube, ich habe dadurch ein sehr tiefes Verständnis natürlich von den Abläufen in den Kliniken gewonnen und auch ein sehr großes Mitgefühl für meine Kolleginnen und Kollegen, wenn die mir sagen, hier die und die Software, wenn wir die hier einbringen, das könnte das und das verändern, dann weiß ich, was das bedeutet für die und was für eine Veränderung das sein kann. Was habe ich hinter mir gelassen? Im aktuellen Umfeld, im Startup-Umfeld, in dem ich jetzt bin, habe ich definitiv rigidere Strukturen hinter mir gelassen, weil wir sehr viele Dinge sehr, sehr schnell entscheiden können und diesen Wandel, sage ich mal, von außen versuchen reinzubringen in das System. Und darüber bin ich ehrlich gesagt auch sehr froh, dass man nicht über, zumindest jetzt bei uns, über 10 Etagen und 10 Entscheider, sage ich mal, eine Sache verändern muss, sondern man kann das meistens selber machen und auch für die Konsequenzen oder eben auch die positiven Seiten gerade stehen.
Also ihr Unternehmen, da sprechen wir gleich drüber, das könnt ihr sicherlich machen, aber es geht natürlich auch darum, die wieder in den Kliniken oder Praxen arbeiten, von diesen neuen innovativen Dingen zu überzeugen, die wahrscheinlich immer eine ganz andere Perspektive auf diese Dinge haben. Und das ist dann gar nicht immer unbedingt die Technik, die dann die Herausforderung darstellt, sondern so, wie bringen wir das denn jetzt hier rein und wie implementieren wir das? Aber da sprechen wir jetzt im Detail noch drüber. Du bist jetzt seit ein paar Monaten zu Tandem Health gewechselt. Manche können es vielleicht, manche noch nicht. Also, was ist Tandem Health? Was für eine Lösung bietet ihr für wen wie an?
Also Tandem Health ist ein Medizin-Startup, was ursprünglich aus Schweden kommt. Und was bieten wir als Lösung an? Das ist ein sogenannter KI-Scribe. Das heißt, eine intelligente Dokumentationssoftware, die mit zuhört. Man hat ein ganz normales Arzt-Patienten-Gespräch. Und nachher wird automatisiert der Arztbrief oder die ärztliche Notiz erstellt. Wir dokumentieren da nicht in unser eigenes System rein, sondern das Ganze wird dann per einen Mausklick übertragen in das eigentliche Praxisinformationssystem oder das Krankenhausinformationssystem. Das heißt, wir ergänzen da das aktuelle System, wo man vielleicht es gewohnt ist, entweder auf Stift und Papier mitzuschreiben und nachher alles zu übertragen oder eben auch während des Gesprächs abwesend auf den Bildschirm zu gucken und zu tippen und den Patienten nicht mehr angucken kann, liegt jetzt einfach nur noch ein kleines Mikrofon auf dem Tisch und man kann sich ganz auf den Patienten, die Patientin konzentrieren.
Wo kommt denn das Mikrofon her? Heißt das jetzt, dass die ganzen Praxen und die Kliniken Mikrofone anschaffen müssen und wie läuft denn das so richtig praktisch ab?
Wie läuft es praktisch ab? Also jeder kann sich auf unserer Webseite einen, einen kostenlosen Probemonat buchen. Tandemhealth.ai heißt die. Und dann kann man damit schon loslegen. Das geht in allermeisten Fällen auch über das Mikrofon vom Laptop. Wir haben aber gemerkt, dass gerade Mikrofone, die häufig vorhanden sind, so ein Speech-Mic, was für ein Diktat eher gemacht ist, eine sehr unilaterale Aufnahmefläche hat. Also nimmt genau das auf, was man sozusagen davor hat. Und wer auf der anderen Seite sitzt vom Bildschirm oder von diesem Mikrofon, wird nicht so richtig verstanden. Das heißt, unsere Software funktioniert am besten, wenn man das Ganze über ein Konferenzmikrofon macht. Und wir wissen, dass nicht alle Praxen so ein Konferenzmikrofon haben. Deswegen lassen wir die selber von einem Konferenzmikrofon, von dem wir wissen, dass es gut funktioniert, lassen wir in sehr großer Stückzahl produzieren und geben die einfach zum Umkostenpreis an Ärztinnen und Ärzte weiter, damit die bestens ausgestattet sind dafür.
Okay, wenn ich so niedergelassen bin in der Praxis, kann ich mir das schon gut vorstellen. Wie machen da die Krankenhäuser mit? Also schaffen die sich das jetzt an, in jedem Arztzimmer so ein Mikrofon zu haben? Weil du weißt es ja vielleicht selbst, also wenn ich überlege, wo ich immer Anamnesen durchgeführt habe, manchmal am Bett sitzend, wenn zufälligerweise nur ein Patient im Raum war. Manchmal hatte ich ein Zimmer dafür frei, manchmal hatte ich überhaupt gar keinen Raum. Also du weißt, was ich meine, du verstehst meine Nachfrage. Also wie wird das da umgesetzt?
In den allermeisten Fällen ist es so, dass es, Arbeitsplätze damit ausgestattet werden. In der Ambulanz, wo viel der Anamnese stattfindet, wird dieser Arbeitsplatz dann einfach mit so einem Konferenzmikrofon ausgestattet. Man kann das Ganze aber auch über das Handy verwenden. Das heißt, das Ganze ist sowohl als Desktop-App als auch in dem Browser möglich zu nutzen. Und viele nutzen das auch auf Hausbesuche. Das heißt, die haben dann einfach ihr Handy mit dabei, schalten Tandem an, lassen das mitlaufen. Und die Notiz wird erstellt und dann können Sie nachher, wenn Sie zurück sind, in der Klinik oder in der Praxis, diese Notiz dann mit einem Klick wieder in Ihr Praxissystem übertragen, zu einem richtigen Patienten anhängen. Das heißt, auch digitale, also sozusagen tragbare Mikrofone in dem Fall dann das Handy oder eben auch Wireless-Mikrofone sind möglich.
Okay. Wahrscheinlich sind die Kliniken nicht so begeistert, wenn die Ärztinnen und Ärzte dort ihre privaten Handys nutzen. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich gar nicht erlaubt, ne? Die werden wahrscheinlich eher dann solche Mikrofone zur Verfügung stellen.
Bekommen sie in den allermeisten Fällen zur Verfügung gestellt.
Ja, okay. So, also das Tandem hört mit, das Gespräch. Und was entwickelt sich dann daraus? Also wird es ein Verlaufsbericht, wird es ein Arztbericht, wird es ein OP-Bericht? Gehen alle Berichtsformen? Ist es so eine Art, sind das so Basisdaten, wo unterschiedliche Dinge draußen generiert werden können? Kann ich gleich auch meinen Patienten und Patienten einen Patienten-Text mitgeben? erklär mal bitte, wie sieht das aus?
Also alles, was du genannt hast, ist in der Tat möglich. Prinzipiell wird als erstes aus dem Audio, was aufgenommen wird, wird ein Transkript erstellt, das heißt einfach runtergeschrieben, was Wort für Wort gesagt wird. Audio wird selber nicht gespeichert. Und
dass man dem Patienten sagt, das Audio wird nicht gespeichert.
Genau.
Okay.
Nicht gespeichert und wir sind auch keine Dokumentationssoftware. Das heißt, Konversationen, die bei uns dann als in Schriftform hinterlegt sind, werden bei uns auch nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht. Nach 30 Tagen verfallen die dann sozusagen und sind dann auch nicht mehr einsehbar. Wir minimalisieren diese Daten, das heißt, es sind keine Patientendaten mehr vorhanden und haben das aber trotzdem noch GDPR-konform auf unseren Servern gelagert. Jetzt aber zurück zu dem, was aus diesem Transkript entsteht, was ja eigentlich der viel spannendere Teil ist. Wir haben dann hinten dran Prompts, die dafür sorgen, dass die jeweiligen Informationen, die in dem Transkript drin sind, in der richtigen Reihenfolge, aufgelistet werden, im richtigen Stil, so dass daraus dann im allermeisten Fällen, eine ärztliche Notiz, ein Arztbrief mit Anamnese, Befund, Therapie, Plan etc. erstellt wird. Und diese Dokumentationsvorlage kann ganz individuell angepasst werden. Und da komme ich und meine Kolleginnen und Kollegen ins Spiel. Wir sind zum Großteil in der Firma Ärztinnen und Ärzte. Ich glaube, so um die 60% von den Leuten, die im Endeffekt mit den Kunden dann zu tun haben, sind Ärzte und Ärzte, was sehr spannend ist. Gerade für mich war das ein großer Pluspunkt, weil ich plötzlich nicht mehr der Exot bin, der, erst in der Klinik war, dann bei BCG und jetzt im Startup, sondern bei uns ist das in der Tat fast schon der Regelfall. Mhm. Und wir können dann dadurch, dass wir auch ein tiefes Verständnis haben von, wie dokumentiert man normalerweise und was für Anforderungen hat der Kollege oder die Kollegin aus der Praxis oder im Krankenhaus, können dann diese Dokumentationsvorlagen genau so anpassen, dass sie eben so aussehen, wie man das auch bisher gewohnt ist, dass vielleicht die Vorerkrankungen in Stichpunkten drinstehen oder dass sich die einzelnen Felder genau so übertragen, dass sie gleich im bisherigen Praxisinformationssystem dann nachher erscheinen.
Okay, also es ist ja klar, ne? Jede Klinik hat da so seinen eigenen Stil. In Lübeck machen sie es anders als in Dresden, keine Ahnung. Ja, also und ob das jetzt so gut oder nicht gut ist, sei mal dahingestellt. Aber das weißt du auch, jeder hat da so bestimmte Stile, wie sozusagen eine Dokumentation auszusehen hat oder ein Arztbrief. Also ihr passt das dann mit denen an, also sozusagen kundengerecht geht ihr dann auf deren Wünsche ein und passt deren Templates oder promptet das dementsprechend zurecht. Für welche Fachgebiete kann man diese Software einsetzen?
Die Software ist sehr fachgebietsagnostisch, würde ich sagen. Dadurch, dass wir jede Dokumentationsvorlage erstellen können, sehen wir, dass es für alle funktioniert. Ich glaube, den größten Vorteil haben in der Tat Fachgebiete, die viel Anamnese-Tätigkeit haben. Das heißt, wir sehen viel Nachfrage aus der Psychologie, aus der Psychiatrie, wo einfach viel dokumentiert werden muss, auch von dem Gespräch. Und wenn das einem abgenommen wird, das ist schon eine große Zeitersparnis. Gleichzeitig sehen wir aber auch schneidende Fächer oder auch Radiologen, die das Ganze mit der smarten Diktierfunktion zur Dokumentation von Röntgenbefunden etc. nutzen.
Wobei ich gerade ja die psychiatrischen oder diese vielsprechenden Fachgebiete nochmal durchaus nur als Herausforderung sehe, weil da können manchmal, kann es ja vorkommen, dass die KI irgendwelche Themen als nicht wichtig deklariert, die aber genau in diesen Fächern gerade ganz wichtig ist. Also das führt mich zur nächsten Frage. Auf welche Daten greift ihr zurück? Wie habt ihr eure KI trainiert, dass sie das alles kann?
Auf welche Daten greifen wir zurück? Zum einen nutzen wir die gängigen Sprachmodelle auf dem Markt und testen die regelmäßig durch, um zu schauen, was funktioniert für uns am besten. Im Moment nutzen wir zur Transkription Whisper, haben das aber auch, gefeintuned, damit medizinische Begriffe etc. besser verstanden werden. Und dann zur Übersetzung, also zum Rausziehen der Daten und zum Erstellen des Transkripts, gibt es zum einen einige Prompts, die von vornherein hinterlegt werden und dann die einzelnen Prompts, die nochmal individuell sind für die Klinik oder für den Arzt, um das Dokument zu erstellen. Und hinter dieser, hinter diesen Prompten beziehungsweise als KI steckt aktuell OpenAI hinten dran, um das Ganze zu verarbeiten.
Das heißt, die Daten gehen alle in die USA?
Die Daten sind in der Tat auf europäischen Servern gelagert. Wir sind da in der Azure Cloud, also vollständig GDPR-konform und sind, glaube ich, dafür lehne ich mich jetzt nicht komplett aus dem Fenster, aber das von den Konkurrentinnen und Konkurrenten, die ich kenne, sind wir die einzigen, soweit ich weiß, die aktuell ISO-konform sind und dort auch mehrfach zertifiziert sind. Wir sind gerade im Prozess, unser C5-Zertifikat zu machen. Und sind auch Medizinprodukt zertifiziert und haben dadurch das CE-Zertifikat. Also das Thema Datenschutz ist bei uns sehr, sehr hochgeschrieben und würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein differenzierender Faktor gegenüber anderen Produkten auf dem Markt, die wir auch noch sehen.
Genau, und da ist halt diese Frage nochmal zum Thema psychiatrische Fälle. Ne? Wie könnt ihr sicherstellen, dass manche Dinge, die ja was weiß ich, meine Katze ist gestern gestorben. Ne? Der würde wahrscheinlich das System rausfiltern, dass das nicht mit in den Arztbrief muss. Generell vielleicht bei OP-Berichten. Aber wie ist das denn jetzt in der Psychiatrie? Wenn mir dann ein Patient erzählt, meine Katze ist gestern gestorben, kann das in gewissem Fall durchaus auch mal Hinweis auf eine beginnende wahnhafte Störung sein. Ist jetzt so ein bisschen hergeholt, aber nicht ungewöhnlich.
Durchaus richtig. Was wir zum einen machen, wir haben gerade in den ersten Wochen einen intensiven Austausch mit den Ärztinnen und Ärzten. Das heißt, wir erstellen denen ihre Dokumentation oder passen die Dokumentation so an, dass wir denken, das passt bestmöglich. Mhm. Aber wenn dann solche Sachen auftreten wie der Tod der Katze wurde nicht erkannt, dann sind wir im Austausch mit denen und passen das kontinuierlich weiter an. Zum anderen haben wir gerade für verschiedene, ich sag mal, Konstellationen, haben wir unterschiedliche Prompts und unterschiedliche Vorlagen. Das heißt, es ist immer leichter, wenn wir der KI dann mehr Kontext geben und sagen, das hier ist eine psychiatrische, ich sag mal, Vorstellung. Oder teilweise auch, wir sind hier in der Pädiatrie. Es spricht gar nicht der Patient, die Patientin, sondern es wird von den Eltern über das Kind gesprochen. Oh. Und wenn man der KI dann Kontext gibt, dann werden diese Dokumentationen deutlich, deutlich besser.
Okay. Mhm. Gut, und am Ende muss man ja auch immer sagen, ja, nur wenn etwas dokumentiert ist, heißt das, entbindet mich auf keinen Fall natürlich davon, dass ich das durchlesen muss und das auf Richtigkeit und Korrektheit überprüfen muss, weil ich trage die Verantwortung und setze meine Unterschrift letztendlich darunter. Und nur weil es mit dokumentiert wird, heißt das ja nicht, dass ich keine Korrekturen mehr an diesem Dokument oder an diesem Bericht vornehme.
Das ist absolut richtig. Ja. Und deswegen schulen wir alle Nutzerinnen und Nutzer auch zu Beginn, wie der Workflow in dieser Software ist. Mhm. Dazu gehört, dass man einmal drüber liest, dass eben alles Richtige auch drinsteht oder gegebenenfalls man noch was ergänzen kann. Das Ergänzen funktioniert bei uns relativ einfach, dass man nicht reintippen muss oder Textbausteine irgendwie selber einfügen muss, sondern man kann das auch wieder per Spracherkennung machen. Also kann man einfach sagen, bitte noch den Tod der Katze aus dem Transkript übernehmen und dann wird das automatisch mit hinzugefügt.
Okay. Seid ihr mehr in Praxen oder mehr in Kliniken vertreten?
Beides. Wir sehen natürlich, dadurch, dass wir erst relativ jung auf dem deutschen Markt sind, dass die großen öffentlichen Player, die Kliniken mit ihren Ausschreibungen ein bisschen langsamer sind. Wir haben schon einige private Kliniken und Klinikketten, mit denen wir jetzt gemeinsam starten. Mhm. Und wir haben aber natürlich auch einige Praxen, die über Referenzen kommen, die einfach aus eigenem Interesse kommen. Und wie gesagt, jeder, der ja das Programm mal testen will, kann gerne auf unserer Webseite da einfach kostenlos mal loslegen und sich das anschauen.
Ich werde das dann in den Shownotes natürlich verlinken, dass man das schnell findet. Danke. Ja, hochspannend. Jetzt hatte ich die Frage im Kopf, jetzt ist sie herausgefallen. Jetzt klingt ja alles so wunderbar und positiv, aber ich kann mir auch vorstellen, und du kennst das ja sicherlich auch, aufgrund deiner ganzen Erfahrung in der Unternehmensberatung, das eine ist, was sozusagen technisch möglich ist, da ist viel möglich, was auch nützlich ist auch, aber kommt das dann auch wirklich in der Versorgung an? Wo ist so die größte Hürde, dass dann wirklich bitte überall in Deutschland flächendeckend in jeder Klinik zu installieren, dass die Kollegen wieder mehr Entlastung haben und sich wirklich auf so einen Krampf wie Dokumentation in dieser alten Art konzentrieren müssen.
Die Frage ist, wo die größte Hürde in Deutschland dafür liegt.
Ja, genau. Also das wirklich so, liegt es daran, dass die, also er sieht das jetzt sozusagen jeder Klinikchef schon ein, den Benefit und dadurch die schwarzen Zahlen, die dadurch entstehen, oder sagen die, was haben wir denn davon? Uns bringt das ja irgendwie gar nichts. Ja, dann geht es den Ärzten halt besser. Ja, und? Also ist das ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, ja? Oder sagen die, okay, das ist ein Investment, das sich auf alle Fälle langfristig auszahlt und die haben sich das auch berechnet?
Ja. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Ich beantworte gerne beide. Ja. Die eine Frage ist, was ist aktuell der größte Blocker? Ich glaube, der größte Blocker im Moment ist, dass noch nicht genügend Ärzte und Ärzte von der Software gehört haben oder von solchen Softwarelösungen. Leute, die mit KI-Dokumentation arbeiten, Ich habe keine genaue Zahl dazu, aber es ist ein kleiner, einstelliger Prozentbereich der Ärzte und Ärzte, die sowas aktuell zur Verfügung haben.
Offiziell. Es gibt ja noch einen inoffiziellen Markt.
Alle anderen tippen das in ChatGPT, aber das sagt niemand.
Exakt. Und ja, ich meine, hallo, so ist es ja wirklich. Und ich hoffe, diejenigen, die das hören, sagen, okay, das kann nicht so bleiben. Und wir machen hier jetzt mal offizielle Medizinprodukte und schaffen das an, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich gute Möglichkeiten haben, um zu arbeiten, oder? Siehst du das anders?
Das ist richtig.
Ja, also ich meine, daran sieht man doch die Not der Leute.
Absolut, aber ich glaube, die Leute, die dann im Endeffekt diese Entscheidung innehaben, schaffe ich mir als Praxisinhaber diese Software an, ja oder nein? Mit all den Leuten, mit denen wir gesprochen haben und das demonstriert haben, haben gesagt, wow, das erspart mir so viel Zeit im Alltag. Also wenn ich mich zurückerinnere, wie viel Zeit ich mit Arztbriefen und eben nicht mit der Patientenbehandlung verbracht habe und wie groß dann nachher die Listen waren an Arztbriefen, die noch am Wochenende abgearbeitet werden mussten. Wenn das auf einmal alles wegfällt, gibt es, glaube ich, keinen Arzt oder keine Ärztin, die sagt, das ist kein Vorteil von mir. Wir haben manchmal den, ich sag mal, Edge Case, wenn die Ärztinnen und Ärzte sowieso eine Assistentin nebendran sitzen haben, die alles mitprotokolliert, dann sagen die, dann muss ich mir aber nachher das KI-Protokoll selber durchlesen. Das ist schon deutlich präziser, also das vergisst auch nichts, aber das ist ja nochmal ein extra Schritt für mich. Und da merken wir, vielleicht ist es für die einfach nicht der richtige Use Case, nicht die richtige Software, aber das ist ein sehr kleiner Teil der Ärzte.
Ja.
Für alle anderen hören wir große Dankeschön, die wieder zu uns zurückkommen und sagen, hey, das hat mir echt viel Zeit gespart. Ich kann wieder pünktlich nach Hause gehen.
Ja.
Und teilweise auch, ich kann mich in dem Arzt-Patienten-Gespräch eben voll und ganz auf den Patient, die Patientin konzentrieren und muss mich nicht mehr auf meine Notizen konzentrieren.
Mein Kinderarzt oder unser Kinderarzt hat das auch so gemacht oder macht das, glaube ich, sogar immer noch mit einer Assistentin, die mitschreibt. Ich meine, das kostet auch Geld, ja. Und solange man die noch kriegt, ist ja gut. Aber ich glaube, wie du schon sagtest, ist das eher so ein, das machen gar nicht so viele, aber die gibt es durchaus noch, ja. Ja, hochspannend. Also, aber du sagst, es gibt immer noch viel zu wenig Ärztinnen und Ärzte, die davon wissen. Am Wochenende einen Vortrag bei Urologinnen und Urologen über die digitalen Arztvision oder Realität gehalten. Unter 1% haben sich damit beschäftigt gehabt. Also es war wirklich alarmierend und das ist eigentlich unglaublich, dass man viele Dinge schon zur Verfügung stehen, aber sie nicht davon wissen. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge ein bisschen mehr Aufklärung bringen können in die Ärzteschaft. Aber das führt mich zur nächsten Frage. Wie wird sich denn der ärztliche Job verändern? Also was glaubst du, was KI bringen wird? Ihr macht ja jetzt in Anführungsstrichen eine Unterstützung bei der Organisation. Ihr macht ja keine klinische Entscheidungsunterstützung. Ihr stellt den Arzt wahrscheinlich keine Fragen aus dem System heraus, sodass er irgendwie weiterdenkt, so wie zum Beispiel Perplexity, dass dann noch weitere Anschlussfragen kommen. Das, glaube ich, werdet ihr wahrscheinlich nicht tun. Es wird ja jeder Bereich betroffen sein. Was ist so deine Vorstellung oder Vision davon?
Das ist eine sehr gute und richtige Frage. Also aktuell starten wir mit diesem Medical Scribe, also mit der KI-Dokumentation. Die Vision ist aber deutlich größer. Das heißt, es ist, sag mal, ein kurzer Schritt zu überlegen, wie könnte ich denn die KI noch anders nutzen? Zum Beispiel, dass mir Dokumente zusammengefasst werden, dass ich eben nicht mehr diese 15 Vorbriefe lesen muss, sondern ich davon eine Zusammenfassung bekomme. Dass ich die KI fragen kann, was ist denn die aktuelle Guideline in diesem Fall? Damit ich mich nicht selber, dass ich nicht ChatGPT fragen muss, was sich einfach auf dem allgemeinen Internet beruht. Oder dass ich nicht selber nachlesen muss und mir da Informationen fehlen. Oder dass es auch mir die nächsten Aufgaben vorgibt. Aktuell sind wir da noch nicht. Wir werden aber bald dahin kommen und sind auch in der Richtung unterwegs, uns nochmal eine höhere Medizinproduktzertifizierung zu holen oder daran zu arbeiten, diese zu bekommen, um dann eben auch diese Aufgaben besser und rechtssicher mitgestalten zu können. Wie wird sich dadurch der Beruf des Arztes oder der Ärztin ändern? Ich glaube, es wird ein gradueller Shift sein. Es wird jetzt nicht vom einen Tag auf den anderen plötzlich alles automatisiert sein, wie wir nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen ein vollständig selber fahrendes Auto haben werden. Aber ich glaube, es wird immer Teilbereiche geben, die dann peu à peu automatisiert werden. Und gerade angefangen mit den Bereichen, die uns am meisten Zeit kosten oder Aufgaben, die vielleicht so ein bisschen zuwider sind, weil sie immer sehr repetitiv sind. Das kann die Dokumentation sein, das können das Schedulen von neuen Terminen sein, etc. Und ich glaube, vielleicht bin ich da ein bisschen zukunftsoptimistisch, aber wenn ich mir die selbstfahrenden Autos angucke, bei dieser Metapher zu bleiben, bin ich recht optimistisch, dass wir in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall viel, viel mehr selbstfahrende Autos auf der Straße haben werden und dass vielleicht sogar selber fahren die Ausnahme sein wird. Genauso wird es auch in der Medizin sein. Es wird vielleicht zuerst Fahrtassistenten geben. Das heißt, eine KI, die mir über die Schulter guckt, die mir die Dokumentation abnimmt, die mir andere Dinge abnimmt, bis wir vielleicht hinkommen zu einem System, das uns so weit unterstützen kann und helfen kann, dass ich sagen kann, hier kommt ein Patient für eine Knie-OP. Wir haben hier unser Standardschema. Das läuft immer nach Schema F ab. Ich würde dir jetzt vorschlagen, dass das und das gemacht wird und ich dann als Arzt mich mir den Fall angucken kann und sagen kann, das macht Sinn. Oder ich kann mich wirklich konzentrieren auf die Fälle, die vielleicht aus der Norm liegen und die wirklich meine Aufmerksamkeit bedürfen. Und insofern wird sich dann wahrscheinlich die medizinische Richtung ein bisschen mehr in Richtung Kontrolle der KI entwickeln, hin zu, ich bin der Experte für die Randfälle, die vielleicht auch medizinisch spannender sind. Und gegenüber dem Patienten, glaube ich, trotzdem menschliche Gesichter, Ärztinnen und Ärzte, immer noch die Überbringer der Botschaft sein werden und immer noch der Hauptansprechpartner bleiben werden. Insofern werden wir dann wahrscheinlich von der KI eine Zusammenfassung bekommen, gebrieft werden und diese Aufklärung dann immer noch übernehmen mit den Patientinnen und Patienten.
Vielen Dank für dieses Bild und diese Erklärung. So habe ich das bislang noch nicht gehört, finde ich aber extrem inspirierend. Und eigentlich hast du gerade die Vorlage dafür geliefert, dass wir doch irgendwie ersetzt werden auf eine bestimmte Art und Weise. Weil wenn wir bei diesem selbstfahrenden Bild bleiben, der selbstfahrenden Autos, da ist ja der Fahrer irgendwann raus, ne? Wir werden irgendwann in diesen Kapseln sitzen, würde ich mal so sagen. Ich bin schon vor kurzem mal im Taxi in so einem chinesischen Auto gefahren. Das war unglaublich. Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber das war schon völlig verrückt, fand ich. Und das kann man, glaube ich, noch unfassbar toppen. Da saß noch jemand vorne drin, aber der hat eigentlich auch nichts mehr groß gemacht. So, aber du sagst, ja, die werden dann einfach fahren. Und insofern ist ja schon man ja, also ich würde nicht sagen, bestimmte Teilbereiche der Arbeit werden definitiv ersetzt werden. Aber du hast ja dann auch gesagt, wie werden die Überbringer sein? Und du hast gesagt, wir sind die KI-Übersetzer und Versteher. Habe ich das jetzt so richtig wiedergegeben oder sehe ich das jetzt falsch? Habe ich dich falsch verstanden?
Ich glaube, du hast mich durchaus richtig verstanden.
Okay.
Ich glaube, dass die Medizin in den allermeisten Fällen eben doch noch so einen gewissen menschlichen Aspekt behalten muss, auch gegenüber den Patientinnen und Patienten, weshalb ich immer noch durchaus einen großen Bedarf an Ärztinnen und Ärzten sehe. Werden wir effizienter werden? Wenn ich mir das Medizinsystem angucke, dann wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich den Ärzte- und Ärztemangel lösen. Und ich glaube auch, dass Ärzte und Ärzte dafür auch andere Fähigkeiten brauchen und benötigen werden. Vielleicht wird man nicht mehr die Person sein, die jetzt, ich sag mal, den ganzen Schirembel auswendig gelernt hat, weil man eben das Wissen aus einer anderen Quelle herziehen kann. Vielleicht ist dann der beste Arzt oder die beste Ärztin derjenige, der diese Informationen am besten an den Patienten rüberbringen kann.
Ja.
Und gleichzeitig auch vielleicht ein sehr, sehr gutes Verständnis benötigt für die Fälle, wenn die KI mal nicht ganz so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und da auch eine Aufsichtsfunktion hat gegenüber der KI, die einem ja immer noch, ich sag mal, unterstützend zur Seite steht und man selber, so wie im aktuellen Fall, immer noch die Verantwortung hat. Wenn ich die Notiz übertrage ins Praxisinformationssystem, dann ist das, setze ich quasi meine Unterschrift drunter und sage, okay, das ist richtig so, Es wurde zwar für mich vorformuliert und mitgeschrieben, aber ich habe mir das einmal durchgelesen und ich stehe auch dafür gerade, dass da alles richtig ist.
Und Hand aufs Herz, von all dem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, wie viel Prozent von dem, was wir jetzt hier besprochen haben, hast du in deinem Studium gelernt? Und das ist ja wahrscheinlich noch nicht so lange her wie meins, aber wie viel Prozent?
Also Pyramid habe ich schon noch auswendig gelernt. Das war 2018, habe ich mein Staatsexamen gemacht. Wenig. Ich meine, damals war KI noch nicht Thema. In aller Munde. Und ich merke aber trotzdem, dass ich viele Dinge gelernt habe, die mir jetzt weiterhelfen. Sei das natürlich der aktuelle Stand oder der Stand der Behandlung, dass ich verstehe, was brauchen die Ärztinnen und Ärzte oder wie wird das dokumentiert.
Ja.
Als auch teilweise hatten wir sehr wenige leider Module zu anderen Themen, die uns jetzt auch was angehen. Also Tandem schlägt zum Beispiel auch ICD-10 Codes vor. Und wir sind auch gerade dabei, die EBM-Codes etc. mit einzufügen, dass sie einem vorgeschlagen werden, dass man mit einem Knopfdruck sagen kann, ja, hast du richtig gehört, das habe ich gemacht. Da ein tieferes Verständnis zu haben, hätte mir jetzt auf jeden Fall weitergeholfen. Ich glaube, ein Grundbaustein wurde gelegt, zumindest so weit, dass ich mich jetzt weiterbilden kann. Aber das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt das Ziel des normalen Medizinstudiums, dass jeder nachher in die Beratung oder dann in einen Health-Tech-Startup geht.
Das stimmt, aber glaubst du, dass das Studium, wie es gerade aktuell ist, wirklich auf die Anforderungen, die du beschrieben hast, die wir können müssen, gerade zugeschnitten ist?
Im Moment sicherlich noch nicht. Ich glaube aber, dass es Module durchaus geben wird in diese Richtung. Und es gibt ja auch schon, ich sag mal, viele Universitäten, die da Vorreiterinnen und Vorreiter sind. Mhm. Der Dekan der Stanford Medizinuniversität ist da, ich sag mal, ein starker Vordenker und sagt, ja, die letzten Ärzte und Ärzte, die wir jetzt noch so im traditionellen System ausbilden, das ist diese Generation, die nächste Generation wird ganz, ganz anders ausgebildet sein, eben viel mehr mit Unterstützungstools arbeiten und arbeiten können. Und ich glaube, da wird sich viel tun. Bis es dort ankommt, wird wahrscheinlich aber noch ein bisschen Zeit vergehen.
Und in Deutschland, kennst du da schon jemanden, wo du sagst, die sind vorne mit dabei?
Ich bin ehrlich gesagt selber nicht so nicht mehr im deutschen, ich sag mal, Gesundheitsausbildungsmarkt mit drin.
Okay, gut.
Dass ich da eine gute Auskunft zu geben könnte.
Okay. Was glaubst du, wenn du das mal auf drei Punkte zu runterbrechen würdest? Was sind die drei wichtigsten Dinge, die ein Mediziner der Zukunft können muss?
Ich glaube, Mediziner und Mediziner, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den sie jetzt schon haben müssen, sollten unglaublich empathisch sein gegenüber den Patientinnen und Patienten als Überbringer der Nachricht, die wir ja jetzt schon tragen. Mhm. Im Vergleich zu jetzt muss es auf jeden Fall ein tieferes Verständnis von der Technik hinten dran geben, von der KI. Wie kommt diese Empfehlung zustande, die mir dann vielleicht gegeben wird und wie kann ich das beeinflussen? Und was ist das Dritte? Ich glaube, man wird im Endeffekt mehr in eine vielleicht Task-Management-Rolle kommen, weil man digitale Tools an der Hand hat, die einem sozusagen sagen, das sind deine To-Dos oder schau hier nochmal drüber. Das heißt, ich glaube, man wird noch mehr mit digitalen Abläufen vertraut werden während des Medizinstudiums. Und ich glaube, das werden die Ärzte per se einfordern. Also wir haben das ja zum Beispiel bei Amboss gesehen, dass das sehr stark von den Studentinnen und Studenten als Vorreiter mit eingefordert wurde und die es dann erfolgreich geschafft haben, darüber das dann auch in die Kliniken und Kliniken zu tragen. Und ich gehe davon aus, dass es was Ähnliches auch mit den KI-Tools geben wird, die man dann vielleicht schon während des Studiums kennenlernen wird. Und ich hoffe, dass Krankenhäuser oder in dem Fall dann Arbeitgeber dann auch das als Aushängeschild nutzen werden. Sagen, guck mal, bei uns kannst du mit den Tools arbeiten und das garantiert dir eben, dass du nicht abends bis 10 immer noch da sitzt und deine Briefe schreiben musst.
Ja, also als Aushängeschild der Klinik und als Wettbewerbsvorteil sehe ich das genauso extrem wichtig an. Habe ich auch schon mehrfach gesagt, dass das ein großes Unterscheidungsmerkmal in den nächsten Jahren sein wird, wo kann ich wie arbeiten. Und wie ist mein eigenes Stresslevel im Nachtdienst, ja, oder auch zu anderen Zeiten? Hast du jetzt zu den letzten Fragen, letzten zwei Fragen, ich habe, hast du schon mal den Einwand gehört von vielleicht Oberärzten oder Chefärzten, die gesagt haben, also wenn jetzt denn der Brief dann von so einer KI geschrieben wird, dann reflektiert der Arzt sich ja gar nicht mehr. Das hat vor kurzem einer zu mir gesagt und dann sagte ich, ja, also es ist eigentlich schlimm, wenn erst, wenn der Patient geht, wenn man sich darüber macht, was man da getan hat. Hast du das schon mal gehört?
Noch nicht bisher. Ich glaube, okay. Es kann daran liegen, dass wir einen gewissen Filter haben. Das heißt, ja. Die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, von dem Produkt überzeugt sind oder spätestens nach dem ersten Call sagen, oh cool, das wollen wir haben.
Ja.
Und bisher habe ich das Argument deswegen noch nicht gehört.
Ja. Ein anderes Argument, was ich am Wochenende auch gehört habe, mit diesen ganzen künstlichen Intelligenzen, dass sich lehrende Professoren an Universitäten Gedanken machen, wie sie überhaupt noch die Lehre gestalten und wie überhaupt zukünftige Ärztinnen und Ärzte unterscheiden können. Ist das denn wirklich was Gutes oder ist das nichts Gutes, wenn sie schon ganz anders lehren und lernen, so wie du das ja auch gerade bestätigt hast und das auch die in den USA sogar bestätigt wird, wie man dann eigentlich lernt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass die Tools unglaublich unterstützend sein können. Ich persönlich bin, ich sag mal, nicht der schnellste Leser. Und ich habe letztes Jahr nochmal mein MBA gemacht und habe da, muss man ja viele Case Studies lesen.
Ja.
Und habe mir diese Case Studies zum Beispiel von meinem Computer vorlesen lassen. Hat mir unglaublich geholfen, weil ich dann gefühlt dreimal so schnell war. Man kann das auch auf 2x anhören. Ich glaube, dass mit diesen Tools man natürlich eine unglaubliche Unterstützung erfahren kann und auch eingehen kann auf die einzelnen Bedürfnisse der Studentinnen und Studenten. Man kann das ganze System natürlich auch in die andere Richtung, in Anführungszeichen, missbrauchen. Wenn die Notizen in der Lecture automatisch geschrieben werden, dann muss ich ja nur noch drin sitzen und nicht mehr zuhören. Aber ich glaube, das ist jedem Studenten und jeder Studentin dann selber überlassen zu sagen, was hilft mir denn persönlich dabei, mich weiterzuentwickeln und hier die Sachen zu lernen, die ich wirklich lernen will? Und was nimmt mir Arbeit ab, die mich einfach nur Zeit kostet und mich von dem eigentlichen Lernen ablenkt?
Ja. Ich sehe da auch unfassbares Potenzial, ne? Zum Beispiel, also bei mir war das noch damals so, dass wir immer diese NC-Fragen hatten, ankreuzen mussten, um irgendwelche Fälle zu lösen. Und das war so eindimensional alles. Aber wenn ich da zum Beispiel so ein KI-Buddy habe, mit dem ich irgendwelche Fälle in verschiedenste Richtungen durchdenken kann und mit dem ich so ein Zwiegespräch führen kann. Also ich kann mich ja mit der KI unterhalten und der mich fordert, verschiedene Fragen stellt. Ich kann das auch ein unfassbar gutes Training sein, weg von diesen langweiligen Frage-Antworten, ABC-Ankreuzdingern, oder?
Absolut. Und ich glaube, dass der richtige Ansprechpartner sind ja die Jungs von Amboss, die ja letztlich eine unglaublich große Runde geraced haben, um sicherlich sowas in der Richtung zu bauen. Aber da wissen die bestimmt mehr als ich.
Ja, ja. Patricia war auch vor kurzem bei mir. Das habe ich aber noch nicht veröffentlicht. Genau, ja.
Bin ich gespannt.
Gibt es noch einen Punkt oder irgendwas, was wir vergessen haben, hier anzusprechen, wo du sagst, das ist dir noch total wichtig, den Kolleginnen und Kollegen hier mitzugeben? Ein letzter Appell.
Wir haben jetzt ja viel über die Lehre gesprochen. Und was ich persönlich gemerkt habe, dass es viele Ärztinnen und Ärzte oder auch Studentinnen und Studenten gibt, die gefühlt die Medizin so als Einbahnstraße sehen. Dass man nach dem Medizinstudium ja unbedingt Arzt, in Anführungszeichen, am Patientenbett oder dann eben in der Praxis werden muss. Und ich auch immer wieder zu hören bekomme, das heißt, du bist gar kein Arzt mehr, weil du arbeitest nicht mehr im Krankenhaus. Und ich glaube, als Appell würde ich gerade den Studentinnen und Studenten mitgeben, einfach neugierig zu sein und auch über den Tellerrand hinaus zu gucken, weil es unglaublich tolle Rollen auch neben dem eigentlichen, ich sag mal, der eigentlichen Patientenversorgung gibt, die das Medizinsystem unglaublich viel besser machen können, indem man viel bewegen kann und dann auch seine eigentlichen, ich sag, Fähigkeiten und Fähigkeiten, die man im Medizinsystem oder in dem Medizinstudium aufbaut, auch mit anwenden kann. Und du hast ja auch eine Rolle zum Zeitweise außerhalb der, sag ich mal, den klassischen Medizinweg gefunden, so wie ich auch. Und ich finde es da sehr spannend, einfach Leute darauf hinzuweisen, zu sagen, guck mal, schaut euch um, es gibt super viel. Und auch falls ihr euch im Medizinstudium nicht unbedingt hundertprozentig sicher seid, gibt es auf jeden Fall spannende, ich sag mal, Tätigkeitsfelder danach, die man damit aufnehmen kann.
Ja, finde ich einen guten und wichtigen Hinweis, das kann ich nur unterstreichen. Und es ist total verrückt, dass gerade noch in der Medizin immer dieses ganz oder gar nicht gilt, ne? Schwarz oder weiß, entweder du bist es oder du bist es nicht. Wir würden nie auf die Idee kommen, zu einem Juristen, der nicht in einer Kanzlei oder Richter ist, zu arbeiten, sagen, ach, du bist jetzt kein Jurist mehr. Das als Mediziner machst, ach so, dann bist du also kein Arzt mehr. Ich finde, an diesem Beispiel merkt man, wie verrückt das eigentlich ist. Und ich habe vor kurzem ein Buch, ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen, von einem auch einen Kollegen über künstliche Intelligenz in der Medizin, hat er ein Buch geschrieben, glaube ich, im Springer Verlag. Da hat er nochmal dafür plädiert, dass auch neben dem Medizinstudium, so wie wir neben der Medizin auch forschen, auch es möglich sein darf und sollte, Entrepreneurship und Unternehmensentwicklung zu machen. In den USA ist das, ich glaube, das weißt du besser als ich, schon viel verbreiteter, dass es nicht nur diesen Forschungspfad gibt, sondern auch zu gucken, wie können wir das irgendwie mit integrieren. Und ich glaube, wir sollten oder wir dürfen mehr das sowohl als auch zulassen, weil gerade so wie deine Rolle und ich versuche es ja auch, in der Kommunikation, wir unheimlich von diesen Brückenbauern profitieren und in Räume gehen können, wo andere vielleicht nicht reingehen und bestimmte Positionen einnehmen können, von denen alle profitieren.
Das kann ich nur so unterschreiben. Und ich glaube, die USA zu deinem Punkt haben dadurch nochmal ein bisschen den Vorteil, dass sie ja ein anderes Programm haben. In Deutschland entscheidet man sich prinzipiell zum Zeitpunkt des Abiturs, da Medizin zu studieren. Und ja, zumindest bei den allermeisten, wenn nicht noch vorher was anderes gemacht wird, das ist dann eine relativ gerade Laufbahn. In den USA ist es häufig so, dass man im College dann gewisse Kurse belegen muss, um nachher an die Med School kommen zu können. Aber da sind auch eben viele andere Abzweigungen noch währenddessen möglich. Ja. Und dadurch ist deren Feld nochmal so ein bisschen breiter und ich glaube auch deren Sichtfeld nochmal ein bisschen offener.
Ja, und dieser, ich finde, hätte ich gesagt, das würde den Medizinerinnen und Medizinern gut tun, auch ein bisschen offeneren Horizont zu haben, was es drumherum gibt, um auch gut praktizieren zu können. Ich glaube, das schadet kein ein bisschen Wissen über Finanzen und wirtschaftliche Punkte zu haben, auch wenn man Mediziner ist und wenn man sich mit Menschen beschäftigen möchte. Nun gut.
Das stimmt. Spätestens, wenn man die eigene Praxis hat.
Spätestens dann. Ja, auf alle Fälle. Lieber Leonard, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einblicke und deinen Weg. Ich wünsche dir in deiner Rolle und bei Tandem Health weiterhin alles Gute und dass wir vielleicht in 3 Jahren auf diesen Podcast und Videocast zurückgucken und sagen, ah, weißt du noch, damals, da gab es ja immer noch welche, die was getippt haben oder so. Und wie ging das nur eigentlich? Ja, und in 10 Jahren werden wir uns alle schlapplachen, wie wir eigentlich überhaupt jemals anders konnten. Nun gut, in diesem Sinne, alles Gute und dann hoffentlich mal persönlich und bis bald.
Vielen, vielen Dank dir und hat mir sehr viel Spaß gemacht.